Tito Schüller ist Vorsitzender der Linken in Nürnberg, Bezirksrat in Mittelfranken sowie Stellvertreter des Bezirkstagspräsidenten und außerdem Stadtrat in Nürnberg. Zudem kandidiert er auch als Oberbürgermeister in Nürnberg. Servus, Titus.
Servus.
Was für eine Woche. Es ist kaum zu glauben, was in Thüringen passiert ist. Thomas Kemmerich von der FDP ist mit Hilfe von der CDU und AfD als Ministerpräsident im dritten Wahlgang gewählt worden. Wie hast du diesen Mittwoch erlebt?
Ja, das war erstmal eine große Überraschung gewesen. Ich hatte die Wahl nur am Rande verfolgt gehabt, weil es war ja im Vorfeld relativ klar gewesen, dass die Minderheitsregierung von Bodo Ramelow im dritten Wahlgang die Mehrheit erhalten wird. Und es kam dann halt anders. So, und da war die Überraschung schon groß, es ist ein Dammbruch gewesen.
Okay, Thomas Kemmerich hat ja dann seinen Rücktritt angekündigt. Mittlerweile hat er ja seinen Rücktritt vom Rücktritt angekündigt. Und ja, wie findest du diesen Rücktritt vom Rücktritt? Findest du, ist es richtig? Findest du, ist es falsch?
Ja, erstmal ist es ja so, dass die Zusammenarbeit zwischen bürgerlichen und faschistischen Kräften historisch gesehen nichts ganz Neues ist. Wir hatten das schon in den 20er Jahren ausgerechnet, auch in Thüringen. Es ist so, dass da zwei Ideologien zusammenkommen, die sich nicht ganz fremd sind, und zwar der Rassismus auf der einen Seite und der Neoliberalismus auf der anderen Seite. Beides sind Ideologien, die im Kern menschenfeindlich sind. Die einen, der Rassismus, weil er die eine Rasse über die andere Rasse stellt, die eine Religion über die andere, die eine Ethnie über die andere. Und der Neoliberalismus, weil er die vermeintlich Leistungsstarken über die Schwachen stellt. So, beides ist menschenfeindlich, und in Thüringen haben sie sich jetzt ein Stück weit verbunden. Der Rücktritt vom Kemmerich, er hat ihn ja angekündigt, soweit ich weiß, ist er immer noch nicht vollzogen. Es zeigt, in was für ein Dilemma sich die FDP da selber reingebracht hat. Sie sind de facto nicht regierungsfähig, sie haben bisher keine Minister benannt, sie sind weit davon entfernt, in irgendeiner Form Mehrheiten zu haben, und von daher macht es sicherlich Sinn, dass er möglichst schnell zurücktritt und dass dann, so wie ursprünglich geplant, die rot-rot-grüne Regierung zum Zuge kommt.
Okay, die FDP hat ja nicht alleine den Ministerpräsidenten gewählt, die AfD hat ja mitgewählt und die CDU auch. Mike Moring von der CDU lehnt ja Neuwahlen ab. Wieso und was wären die Konsequenzen von Neuwahlen?
Na gut, dass er die Neuwahlen ablehnt, ist erstmal verständlich, vor allem wenn man die neuesten Umfragen anschaut. Die CDU verliert weitere 10%, die FDP fliegt aus dem Landtag raus nach den aktuellen Umfragen. Dass sie natürlich kein Interesse daran haben, jetzt sofort Neuwahlen zu bekommen, ist klar. Wobei man auch sagen muss, wir würden zwar deutlich davon profitieren, wenn Neuwahlen sind, trotzdem ist es so, dass wir es nicht jetzt anstreben und übers Bein brechen wollen, weil es würde bedeuten, dass erstmal mindestens 3, eher 6 Monate Thüringen ohne Landesregierung wäre. Es stehen wichtige Entscheidungen an, und von daher wäre es sinnvoll, jetzt erstmal Rot-Rot-Grün zum Zuge kommen zu lassen, die Dinge für die nächsten Monate in die Wege zu leiten und dann Neuwahlen durchzuführen. Das wäre das Richtige. Mit der CDU, na gut, die spielen da ein doppeltes Spiel insgesamt, ist auch nicht ganz überraschend. Wir erleben das ja in vielen Kommunen in ganz Deutschland, auch eine Zusammenarbeit zwischen Union und AfD. Auch hier im Übrigen in Mittelfranken gibt es diese Zusammenarbeit auch im Bezirkstag. Dort hatte ja versucht, die CSU zusammen mit der FDP, der AfD und der ÖDP die Wahl von Armin Groder zum Bezirkstagspräsidenten dadurch zu verhindern, dass eine Kandidatin ins Rennen geschickt wurde, und die hatte immerhin es fast geschafft, eine Stimme hat ihr gefehlt. Ja, das ist auch damals schon ein Dammbruch gewesen, dass die CSU und FDP so offen mit den Faschisten zusammenarbeitet.
Okay, aktuell hätte ja Rot-Rot-Grün keine Mehrheit in Thüringen. Wäre es jetzt nicht trotzdem die optimale Gelegenheit für diese Mehrheit in Thüringen, dass ihr nicht auf andere Parteien angewiesen seid?
Natürlich wäre es die optimale Gelegenheit, aber man muss natürlich auch sehen, was für Konsequenzen das hat. Es nutzt nichts, wenn jetzt große Entscheidungen, Arbeitsplätze entstehen im Kali-Bereich, stehen Entscheidungen an, die von größerer Bedeutung sind. Und es nutzt nichts, wenn wir Mehrheiten haben und gleichzeitig uns an einer anderen Stelle alles wegbricht. Insofern, Neuwahlen sind sicherlich richtig, vorher müssen aber noch ein paar Dinge geregelt werden.
Ist denn Mike Morgan noch tragbar?
Ich glaube, von dieser ganzen Mischpoke aus CDU, FDP und AfD im Thüringer Landtag ist im Kern niemand in irgendeiner Form noch tragbar, wobei man natürlich trotzdem mit denen noch umgehen muss.
Okay, die CDU ist ja nicht nur Mike Morgan und nicht nur Thüringen, es gibt ja auch noch Annegret Kramp-Karrenbauer. Und sie hat zwar die CDU Thüringen gewarnt, ist aber gescheitert. Ist sie als Parteivorsitzende der CDU noch haltbar?
Das muss die CDU selber wissen. Anscheinend hat sie nicht mehr die Durchschlagskraft. Was ich aber viel wichtiger finde, ist die Erkenntnis der letzten Tage, dass tausende Menschen, zehntausende Menschen in diesem Land auf der Straße waren und gegen diesen Rechtsruck protestiert haben und das eben nicht hinnehmen, dass die AfD hier beteiligt wird an Regierungsbildungen, die gesagt haben, nein, das ist nicht die demokratische Zukunft, wie wir sie uns vorstellen, sondern das ist Faschismus und dem wollen wir etwas entgegensetzen. Insofern echt toll, wie da viele Initiativen in den verschiedenen Städten reagiert haben. Und ich glaube, das ist auch das, was Mut macht. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen das, was wir als Linke in den Mittelpunkt stellen sollten.
Okay, wir bleiben noch beim ganzen Thema, weil es die ganze Woche einen schon begleitet. Annegret Kramp-Karrenbauer hatte ja am Freitag ihre Pressekonferenz, also gestern. Und sie sieht die Schuld an erster Stelle bei den Linken, weil dies einen Kandidaten aufgestellt hat, welcher nicht die Mehrheit hatte. Wie stehst du zu dieser Aussage, dass die Linke jetzt schuld sein soll, dass das passiert ist?
Ja, das ist natürlich Blödsinn und das ist so, dass da versucht wird, die Schuld, die CDU und FDP auf sich genommen hat, uns jetzt vor den Latz zu knallen. Das ist absoluter Blödsinn. Wir wissen selber, dass wir keine Mehrheit im Thüringischen Landtag haben. Ja, es gab Gespräche im Vorfeld mit CDU und FDP. Und es war vollkommen klar gewesen, dass die Minderheitsregierung kommen soll. Das war eigentlich auch von CDU und FDP zumindest uns gegenüber immer so artikuliert worden. So, und der Plan war der gewesen, dass sich einfach einzelne Abgeordnete von FDP und CDU enthalten im dritten Wahlgang, um eben die Wahl von Bodo Ramelow zu ermöglichen. Sie haben jetzt das Land ins Chaos gestürzt. Die Verantwortung dafür tragen die schon selber. Wir werden schauen, dass wir das wieder auf die richtige Spur setzen. Es geht ja um relativ viel. Es geht um die Frage, wie man ein doch noch nicht ganz strukturstarkes Land zukunftsfähig macht. Es geht darum, wie wir den Kita-Ausbau hinbekommen. Es geht darum, wie wir die Kitas gebührenfrei machen. Es geht darum, wie wir mehr Lehrerinnen und Lehrer an die Schulen bekommen. Das sind Entscheidungen, die wichtig sind und keine politischen Spielchen mit Faschisten, wie es jetzt die CDU und die FDP macht. Man muss sich das mal vorstellen. 75 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz kommen die mit so etwas um die Ecke. Das ist in einer Form geschichtsvergessen und unverantwortlich, dass man sich es gar nicht vorstellen kann.
Okay, Annegret Kramp-Karrenbauer hatte noch was gesagt, und zwar, dass doch die SPD und die Grünen bitte einen Ministerpräsidenten aufstellen sollen. Findest du, das ist eine gute Idee oder klappt das nicht?
Naja, das ist einfach der Versuch, einen Spalt in Rot-Rot-Grün rein zu bekommen. Das wird nicht gelingen. Ich habe ganz im Gegenteil den Eindruck, dass Rot-Rot-Grün zusammenwächst, noch stärker. Nicht nur in Thüringen, sondern insgesamt auf der Straße, jetzt in vielen Städten sind Genossen, Freunde und Kollegen von SPD, Grünen und Linken auf der Straße. Und eigentlich zeigt sich ja jetzt, dass die Parteien Mitte-Links sich stärker zusammenschließen müssen, weil klar ist, dass die bürgerlichen Parteien, CDU und FDP, in dem Moment, wo sie keine eigene Mehrheit haben, jederzeit bereit sind, mit den Faschisten zusammenzuarbeiten. Und darauf muss man natürlich reagieren. Und die richtige Reaktion darauf ist, glaube ich, dass man schaut wo hat Rot-Rot-Grün Gemeinsamkeiten, wo können wir dieses Land in eine soziale Richtung weiterentwickeln.
Wo siehst du denn Gemeinsamkeiten von SPD, Grüne und Linke bei welchen Themen?
Ach, es gibt eine ganze Reihe an Gemeinsamkeiten, wenn es darum geht, den Kampf um gute Arbeitsplätze, um gute Arbeitsbedingungen, wenn es darum geht, im Bildungsbereich, Kita-Ausbau und so weiter, gibt es große Gemeinsamkeiten. Und ich glaube, dass gerade jetzt mit der Wahl von Esken und Walter Borjans ja die SPD schon nochmal einen Schritt in eine andere Richtung gemacht hat. Nach 20 Jahren sind wieder Sozialdemokraten an der Spitze der SPD. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Gleichzeitig ist natürlich schon auch die Frage, wie ernst ist das alles gemeint. Die Übereinkünfte oder die Überschneidungen zwischen SPD, Grünen und Linken sind zumindest auf dem Papier da, auch was zum Beispiel solidarische Bürgerversicherungen angeht. Die Frage ist, ist der Wille und der Mut vorhanden, auch solche Konzepte, die ja gegen Profitinteressen von Konzernen auch stehen, auch durchzusetzen. Wir als Linke haben den Mut dazu.
Bodo Ramelow war ja bisheriger Ministerpräsident in Thüringen. Sollte er nach dieser Abwahl wieder seinen Hut in den Ring werfen oder findest du, es sollte jemand anderes seinen Hut in den Ring werfen?
Herr Bodo Ramelow ist der beliebteste Ministerpräsident oder die beliebteste politische Person in Thüringen. Warum sollte er nicht wieder kandidieren? Es macht überhaupt gar keinen Sinn, davon abzuweichen. Er ist auch derjenige, der die größte Erfahrung hat. Es wäre falsch, davon jetzt abzuweichen. Aber das müssen die am Ende auch selber entscheiden, wie sie da vorwärts gehen.
Okay, um das Thema jetzt mal abzuschließen, die SPD, CDU, CSU haben heute ein Krisentreffen in Berlin. Wie denkst du, geht es da weiter? Was ist deine Einschätzung? Wie wünschst du dir, wie es weitergeht? Nochmal so als Zusammenfassung.
Na, ich wünsche mir, dass Rot-Rot-Grün als Regierung weiter dort zustande kommt, eben um eine soziale Politik weiter dort umzusetzen und eben den Rechten und den bürgerlichen Parteien dort auch nochmal zu zeigen, so geht es nicht. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Das wünsche ich mir und ich hoffe, dass die Entscheidungen der nächsten Tage an verschiedener Stelle auch dazu führen werden, dass das so kommt, wie es ursprünglich auch geplant war.
Okay, perfekt. Jetzt haben wir lang genug über Thüringen geredet. Wir wollen natürlich auch ein bisschen was über dich erfahren. Sag uns doch mal, wer ist Titus Schüller überhaupt privat? Was zeichnet dich aus?
Puh, was zeichnet mich aus? Das müssen erstmal andere ihr Urteil darüber fällen. Ich bin 33 Jahre in Nürnberg geboren und aufgewachsen, habe 3 Kinder, lebe gerne in dieser Stadt und ich bin seit 2014 Stadtrat hier in Nürnberg, seit 2018 im Bezirkstag, dort weiterer stellvertretender Präsident. Das sind viele Baustellen, die aber allesamt abwechslungsreich sind und Spaß machen.
Kommen wir gleich mal zum Bezirkstag. Viele wissen nicht mal, dass es einen Bezirkstag gibt und was der Bezirkstag macht. Für was setzt du dich ein im Bezirkstag und was macht der Bezirkstag überhaupt?
Der Bezirkstag ist eine Art Sozialparlament. So kann man es zusammenfassen. Es geht oft um die Anliegen der behinderten Menschen in unserem Gebiet, in Mittelfranken. Es geht um Fragen der Teilhabe. Wir setzen uns ein, dass eben alle Menschen teilhaben können hier in Mittelfranken am gesellschaftlichen Leben. Wir konnten hier zum Beispiel durchsetzen, dass das Kleidergeld für Menschen, die in Wohnheimen wohnen, der Behindertenhilfe, dass das angehoben wird. Das sind oft Kleinigkeiten, aber die dann doch eine große Bedeutung für die betroffenen Menschen haben. Und uns ist es eben ein Herzensanliegen, dass alle Menschen am Leben teilhaben können.
Du bist im Stadtrat und im Bezirkstag. Kannst du davon leben oder arbeitest du noch nebenbei oder hauptberuflich was anderes?
Naja, beides sind Ehrenämter, die aber gut bezahlt sind. Das ist ein Widerspruch in sich, aber man kriegt eine Aufwandsentschädigung im Nürnberger Stadtrat von gut 2000 Euro und etwas weniger im Bezirkstag. Oder deutlich weniger. Das reicht nicht zum Leben, wenn man 3 Kinder hat und man muss wissen, dass man auf diese Aufwandsentschädigung Steuern zahlen muss und gegebenenfalls auch Sozialversicherungsbeiträge, und zwar Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteil. Da bleibt dann am Ende nicht mehr allzu viel übrig, aber es ist trotzdem ein Privileg, sich politisch zu engagieren und dafür eine Aufwandsentschädigung zu bekommen. Ich bin seit 15 Jahren oder noch länger politisch aktiv, seit 2003. Und die Regel ist, dass man für politisches Engagement kein Geld bekommt. So, von daher eine privilegierte Position.
Deine erste Stadtratsperiode geht jetzt bald zu Ende im März. Ja. Für was hast du dich eingesetzt im Stadtrat? Was habt ihr vielleicht auch als Linke erreicht? Und was sind deine Ziele, falls du wieder in den Stadtrat kommen solltest?
Ja, also wenn man im Nürnberger Stadtrat ist, muss man ja zu allen möglichen Themen Stellung beziehen, weil man kann ja nicht sagen, ja, das Thema kenne ich nicht oder interessiert mich nicht, daher nehme ich jetzt an der Abstimmung nicht teil. Das funktioniert nicht, insofern muss man sich im Zweifelsfall zu allen möglichen Themen eine Meinung bilden. Enthalten sieht das bayerische Kommunalrecht nicht vor, also man muss entweder Ja sagen oder Nein. Die meisten Entscheidungen in solchen kommunalen Gremien fallen einstimmig, aber es gibt dann natürlich schon Themen, wo es auch zu Kontroversen kommt und wo wir uns, glaube ich, schon als Linke auch mit bestimmten Positionen profiliert haben. Ganz Bayern, ganz Deutschland spricht heute über ein 365-Euro-Ticket. Wir haben einen Beitrag dazu geleistet hier in Nürnberg als Linke. Wir haben das Thema 2011 zum ersten Mal in die öffentliche Debatte gebracht und haben darauf aufmerksam gemacht, dass in anderen Städten, wie zum Beispiel Wien, der Anteil des öffentlichen Nahverkehrs durch attraktivere Preise und ein gutes Netz deutlich gestärkt werden konnte. Und am Anfang wurden wir verspottet und verlacht und sonst was alles. 2018 hat dann der Ministerpräsident Höchst selbst diese Position übernommen, allerdings mit einer sehr langfristigen Umsetzungszeitraum. Er hat damals gesprochen von 2030. Inzwischen fordern alle politischen Parteien günstigere Preise im öffentlichen Nahverkehr, aber es passiert relativ wenig, wenn es konkret wird. Aber an der einen oder anderen Stelle schon, und das ist natürlich eine Reaktion darauf, dass es uns gelungen ist, gesellschaftlichen Druck zu machen. Uns geht es jetzt darum, das Ganze zügiger umzusetzen. Also wir wollen nicht warten bis 2030, sondern wir wollen das möglichst schnell durchsetzen. Wir haben auch ein Bürgerbegehren gestartet für ein 365-Euro-Ticket und für ein echtes Sozialticket für 15 Euro im Monat ohne Ausschlusszeiten. Das ist zum Beispiel ein Themenpunkt, wo wir ja schon auch in der Vergangenheit was bewegt haben, aber da gibt es noch sehr viel zu tun und da wollen wir weitermachen. Das andere Thema ist durchaus das Thema Mieten. Da haben wir 2009 war es, einen ersten alternativen Wohnungsbericht vorgelegt, wo wir auf das Problem eben der steigenden Mieten in der Zukunft schon aufmerksam gemacht haben. Nürnberg hatte vor 25, 30 Jahren fast 70.000 Sozialwohnungen gehabt, heute sind es nur noch 18.000. Die Tendenz ist so, dass das im besten Falle stabil bleibt, aber es werden, wenn es so weitergeht, nicht unbedingt mehr Sozialwohnungen entstehen. Und das finden wir nicht akzeptabel. So, es wurden Wohnungen privatisiert, in erster Linie vom Freistaat Bayern hier in Nürnberg, 3.000 Wohnungen der GBW, heute heißen die Davonia. Das sind alles Entwicklungen, die unserer Stadt und den Mieterinnen und Mietern in keinster Weise gut getan haben. Die Mieten sind in den letzten 10 Jahren um 50% angestiegen und das merken viele Menschen, die es sich einfach nicht mehr leisten können. Wir haben uns schon zu einem Zeitpunkt dafür eingesetzt, als noch nicht mittlere Einkommen davon betroffen waren, sondern wo es wirklich nur die Armen waren. Heute reagieren alle drauf, finde ich auch gut, aber es passiert auch da deutlich zu wenig. Es werden nach wie vor Grundstücke privatisiert, verscherbelt an zum Beispiel Davonia, und das ist nicht hinnehmbar. Wir haben im Stadtrat immer gegen die Privatisierungspolitik gestimmt.
Okay, du hast ein Bürgerbegehren für ein 365-Euro-Ticket angesprochen. Wo kann man da denn unterzeichnen, wenn man das möchte?
Man kann unterzeichnen an 80 bis 100 Eintragungsorten hier in Nürnberg oder man lädt sich einfach die Unterschriftenliste unter www.365vag runter, kann dann unterschreiben und es uns zukommen lassen.
Okay, perfekt. Kommen wir zu einem kleinen Entweder-Oder-Spiel. Ja. Wird leicht sein, muss ich glaube ich nicht erklären.
Entweder-Oder kenne ich aus dem Stadtrat. Entweder ja oder nein.
Mehr Geld für Kita-Plätze oder mehr Geld für Umweltpolitik?
Schwierige Frage. Auf kommunaler Ebene würde ich sagen, mehr Geld für Kita-Plätze.
Thomas Kemmerich oder Mike Moring?
Weder noch.
SPD oder CDU?
SPD.
Wahlalter ab 18 oder Wahlalter ab 16?
Ab 16.
Fahrrad oder Auto?
Fahrrad. Ich fahre 5000 Kilometer allein in Nürnberg jedes Jahr Fahrrad.
Stadtrat oder Bezirkstag?
Stadtrat.
Flugzeug oder Bahn?
Bahn, ganz eindeutig.
Sozialer Wohnungsbau oder Vonovia?
Sozialer Wohnungsbau.
Okay, perfekt. Die Linke fordert bezahlbaren ÖPNV in Nürnberg. Wie kann das realisiert werden? Wie kann das umgesetzt werden? Was wären Voraussetzungen dafür?
Bezahlbarer ÖPNV ist ein wichtiges Thema, weil es ja eben die Frage ist, wie wir es schaffen, dass mehr Menschen auf den ÖPNV umsteigen. Dazu gibt es zwei Maßnahmen, die ergriffen werden müssen. Das ist erstens ein attraktives Netz und attraktive Taktung und auf der anderen Seite attraktive Preise. Beides gehört hinzu. Ich finde, dass das Netz und die Taktung in Nürnberg ausbaufähig ist, aber insgesamt doch sehr gut ist, verglichen vor allem mit dem ländlichen Raum. Von daher glaube ich, dass wenn wir ernsthafte Steigerung der Nutzungszahlen haben wollen, dann brauchen wir attraktivere Preise und das ist unser Anliegen. Das Ganze muss natürlich finanziert werden durch höhere Zuschüsse der öffentlichen Hand und da sieht man einfach, dass die Zuschüsse der Stadt Nürnberg zwar schon hoch sind, aber seit vielen Jahren weitgehend stagnieren. Wir wollen, dass Geld umgeschichtet wird vom Straßenbau hin zum öffentlichen Nahverkehr. Wir sagen, ja, attraktive Preise bei der VAG statt Ausbau des Frankenschnellwegs.
Okay, Ulrich Mali hört als Oberbürgermeister nach 18 Jahren auf. Wie bewertest du seine Arbeit als Oberbürgermeister?
Uli Mali ist ein kluger Kopf und ich schätze ihn einerseits sehr als Person und auch seine Arbeit als Oberbürgermeister, wobei man schon sagen muss, er ist ein bisschen der Obama von Nürnberg. Netter Kerl. Aber die politische Bilanz ist am Ende des Tages dann doch relativ überschaubar. Ich glaube aber, dass es nicht so sehr an seiner Person lag, sondern an der falschen Strategie, die er und seine Partei gefahren ist. Diese große Koalition, die ja sehr idealisiert wird hier in Nürnberg, ist eine Koalition des Stillstandes. Seit 1996 wird das so praktiziert. Ich halte das für falsch. Ich glaube, wir brauchen Richtungsentscheidungen und ich halte es für nicht erstrebenswert, dauerhaft solche großen Koalitionen anzustreben. OB Mali fand das immer richtig. Ich glaube, es hat Nürnberg eher nach hinten geworfen. Wenn wir uns anschauen, die Verkehrspolitik, aber auch die Sozialpolitik, dann ist schon relativ viel im Argen. Und ich glaube, mit anderen Mehrheiten, die es ja durchaus im Stadtrat gegeben hätte, wäre das ein oder andere Projekt dann doch in eine bessere Richtung gefahren.
Was würdest du denn als erstes ändern, wenn du am 15. März Oberbürgermeister werden würdest?
Ich würde als erstes tatsächlich diesen Bürgerentscheid durchführen, ob wir die Preise bei der VAG bezahlbarer machen. 365-Euro-Ticket und ein echtes Sozialticket ohne Ausschlusszeiten. Das zweite ist, ich würde einen Mietpreisstopp bei der WBG durchführen. Es läuft ja derzeit die erste Phase vom Bürgerbegehren oder vom Volksbegehren Mietenstopp. Die erste Phase ist jetzt sogar seit gestern abgeschlossen. Über 50.000 Menschen haben in Bayern unterschrieben für einen Mietpreisstopp. Ich glaube, die Stadt Nürnberg kann da vorangehen auch. Im Übrigen ein Thema auch, wo SPD und Linke an einem Strang gezogen haben.
Du sagst, du würdest die Preise des ÖPNV anpassen wollen oder verändern wollen. Wie soll das aber finanziell klappen? Wo würdest du Mittel streichen, das muss ja irgendwo ausgeglichen
werden. Auf jeden Fall, klar, weil es geht darum, dass wir mehr öffentliches Geld in den ÖPNV stecken. So, und dann ist die Frage, woher nimmt man es? Also wir wollen es eben dadurch akquirieren, dass wir die Mittel umschichten vom Straßenbau hin zum öffentlichen Nahverkehr. Wir wollen mehr Einnahmen erzielen durch mehr Nutzerzahlen. Und wir können uns durchaus auch vorstellen, dass man Unternehmen beteiligt an der Finanzierung, wie das auch in anderen Ländern der Fall ist. In Wien zum Beispiel gibt es eine Verkehrsabgabe für Unternehmen. Ähnliches können wir uns in Nürnberg vorstellen. Das würde hier bedeuten, dass man die Gewerbesteuer in Maßen anhebt.
Okay, mal nicht angenommen, du würdest als Oberbürgermeister kandidieren. Welchen der aktuellen Kandidaten würdest du dir am ehesten für Nürnberg wünschen?
Es gibt ja eine ganze Reihe an Kandidaten.
Sagen wir jetzt mal Markus König, Thorsten Brehm, Verena Oskian, von den dreien.
Markus König auf keinen Fall, obwohl er persönlich auch ein netter Kerl ist.
Wieso zum Beispiel auf keinen Fall?
Ja, weil seine Partei ja gerade jetzt nach Thüringen auch nochmal gezeigt hat, wo sie steht. Die Nürnberger CSU hat Maaßen eingeladen und die CSU verfolgt eine rückwärtsgewandte Politik. In der Verkehrspolitik ist es so, dass man es versucht, allen recht zu machen. Das wird aber nicht funktionieren, weil es geht darum, wie wir den öffentlichen Raum aufteilen. Wir wollen da ganz klar, dass der öffentliche Raum mehr Platz ist für Radfahrer, mehr Platz ist für den öffentlichen Nahverkehr, mehr Platz ist für Fußgängerinnen und Fußgänger. Und genau das will die CSU nicht. Insofern ist das rückwärtsgewandt. Wir wollen eine weltoffene Stadt, in der auch Flüchtlinge ihren Platz haben. Wir wollen, dass der Nürnberger Flughafen kein Abschiebeflughafen ist. Die CSU will das. Ich glaube, da gibt es eine ganze Reihe an Gründen, warum die CSU nicht in Nürnberg die führende Rolle übernehmen sollte. Und Nürnberg war immer oder fast immer eine rote Stadt und insofern würde ich mir wünschen, dass auch die CSU weiterhin hier nicht das Sagen hat.
Okay, dann gibt es ja noch zwei weitere Kandidaten oder Kandidatinnen mit Thorsten Brehm und Verena Oskian.
Ja, das sollen die Wählerinnen und Wähler entscheiden. Steht mir auch gar nicht zu, mich da auf die eine oder auf die andere Seite zu stellen. Sind beides Persönlichkeiten, die ihre Vorteile haben und müssen wir schauen, was rauskommt. Ich gehe davon aus, dass es zu einer Stichwahl kommt und da müssen wir schauen, wen wir dann unterstützen.
Wie stellst du dir denn Nürnberg vor, wenn deine Kinder erwachsen sind?
Ich stelle mir Nürnberg vor als eine Stadt, in der alle Menschen am gesellschaftlichen Leben teilhaben, in der die Armutsquote massiv gesenkt ist. Wir haben 14-21% der Nürnberger Bevölkerung lebt in Armut oder ist akut davon betroffen oder bedroht. Und ich stelle mir vor, dass wir den öffentlichen Nahverkehr gestärkt haben, das Radwegenetz endlich ausgebaut haben und die Lücken geschlossen haben und dass wir insgesamt auch eine ökologischere Lebensweise in unserer Stadt haben. Ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt. Ich komme ursprünglich auch aus der Umweltbewegung und ich glaube, dass in den Städten der Dreh- und Angelpunkt für ein ökologisches Leben die Verkehrspolitik ist und da gibt es massiv zu tun. Nürnberg, da muss sich von dem Konzept der autofreundlichen Stadt endgültig verabschieden.
Okay, und zuletzt, was machst du am 15. März zuerst und was sollten unsere Hörer unbedingt tun?
Was ich zuerst mache, mit meinen Kindern frühstücken. Ansonsten mache ich Briefwahl, empfehle ich im Übrigen auch allen anderen Hörerinnen und Hörern. Unter www.briefwahl-nürnberg.de kann man jetzt schon die Briefwahlunterlagen bestellen. Und wer das nicht auf die Reihe bekommt, kann am 15. März ganz traditionell ins Wahllokal gehen und dort das Kreuz an der richtigen Stelle machen. Ich bitte nur, das Kreuz oder mehrere Kreuze auch zu machen. Wichtig ist, dass man die Stimme nicht abgibt, sondern die Stimme behält und lautstark sich auch weiterhin in Zukunft einmischt. Ich glaube, es ist wichtig, wir brauchen mehr zivilgesellschaftliches Engagement. Wir brauchen Menschen, die sich engagieren in Initiativen gegen Rechts, in Umweltinitiativen, in Gewerkschaften. Wir dürfen es nicht zulassen, dass das Profitstreben immer weiter im Mittelpunkt steht, sondern wir als Linke wollen, dass das Gemeinwohl vor dem Profitinteresse steht. Und das ist eigentlich das, wo wir in allen Politikbereichen drauf schauen.
Perfekt, war ein super Schlusswort von dir, lieber Titus. Wir bedanken uns. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Danke, Titus.
Ich danke dir für das Gespräch.